Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 24. Oktober 2022. Das Wetter, Herr Professor Popp, wie wird es denn so werden? Guten Morgen.
Ich muss sagen, ich habe nicht nachgesehen, aber es soll ein schöner Tag werden heute. Das weiß ich noch von gestern. Es hat sich offenbar nichts geändert, denn wir sehen momentan einen blauen Himmel mit einigen kleinen Wölkchen darüber. Und die Sonne wird gleich groß rauskommen, denn wir sind ja noch am Morgen. Und heute Nachmittag wird es dann wieder wärmer werden. Also ein Spätsommer oder immer noch Frühherbst, mittlerweile Mittelherbst.
Der Silbersee changiert unter den kleinen Nebelschwaden silbrig, wie es sich gehört, vor sich hin. Und heute Abend wird er wieder golden sein. Das ist ja immer das Schöne.
So soll es sein. Und das genießen wir auch abends dann bei einem Gläschen Wein. Und so muss es dann auch mal sein zwischendurch, nach einem langen Arbeitstag.
Sprach Herr Popp und freute sich bereits auf den Abend, obwohl der Tag noch nicht einmal richtig begonnen hat. Andreas, wir fangen mal an. Mit der Ukraine, das ist ja doch das Thema, und zwar weltweit. Weltweit wird diskutiert, was geht in der Ukraine vor, was geht in der Europäischen Union vor, wie hängt das mit den USA zusammen, wie hängen Russland und China zusammen, und es teilt sich eigentlich immer weiter das Meer, wie in der biblischen Geschichte von Moses. Und die Europäische Kommission unter deiner Lieblingspolitikerin Ursula von der Leyen, die hat sich mit der deutschen Regierung und deinem Lieblingskanzler Olaf Scholz zusammengetan. Und die beiden haben beschlossen, dass sie im Schulterschluss den Weg für den Wiederaufbau der Ukraine ebnen wollen. Dieses Projekt bezeichnen die beiden als Marshallplan des 21. Jahrhunderts. Und in Berlin findet zu diesem Zweck eine Wiederaufbaukonferenz statt. Andreas, der Marshallplan, das kommt mir irgendwie bekannt vor.
Naja, das hatten wir nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt ja zwei Unterschiede. Nach dem Ersten Weltkrieg war es so, dass man Deutschland mehr oder weniger, ich sage mal, in eine Enge getrieben hat, dass sie überhaupt nicht mehr aus dem Knick kamen und damit auch als Wirtschaftsfaktor für die Welt ausfielen. Und wenn ein großer Wirtschaftsstandort ausfällt, bedeutet das, dass man ihn auch nicht ausbeuten, ausnutzen kann, auch von anderen Ländern. Das ist gar nicht jetzt so destruktiv gemeint, wie es sich anhört, denn Ausbeutung kann ja auch in einer sinnvollen Form sein. Der Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg war genau das Gegenteil. Man hat versucht, Deutschland wieder aufzubauen, um damit die Wirtschaft in Gang zu bringen, um dann aus dem Ausland entsprechend die Defizite einzufahren, das heißt, die Waren nach Amerika zu bekommen, ohne sie bezahlen zu müssen, weil es letztendlich finanziert wurde durch die deutsche Wirtschaft. Also der Marshallplan ist ein bisschen zweideutig. Da geht es nicht darum, dass man einfach spendet, sondern mehr oder weniger Gelder investiert, um damit einen Standort aufzubauen, den man dann anschließend wunderbar nutzen kann für externe Interessen.
Der Marshallplan hatte zwischen 1948 und 1952 das Ziel, und zwar von Seiten auch der USA, den milliardenschweren Wiederaufbau für Deutschland, Österreich und auch andere europäische Staaten zu finanzieren.
Richtig, das ist die offizielle Version und so ist es auch. Aber es sieht immer so ein bisschen aus wie ein Akt der Humanität und das ist es nicht, sondern es ist letztendlich eine Investition, um anschließend wesentlich mehr rauszuholen, als man selbst investiert. Also an das Gute in den Regierungen, muss ich ganz ehrlich sagen, da glaube ich nicht so ganz wirklich. Übrigens, wenn man tatsächlich einen Wiederaufbauplan bräuchte, dann sollte man auch Deutschland mit einbeziehen, denn auch die brauchen einen Wiederaufbauplan, auch wenn dieser Zusammenbruch noch gar nicht richtig realisiert wurde von vielen, weil immer noch Geld gedruckt wird, welches aber längst nicht mehr gedeckt ist durch eine Ökonomie.
Uiuiui, Herr Popp schon wieder mit seinen Verschwörungsansichten.
Das sind ökonomische Zusammenhänge, die kann man beweisen, ganz einfach.
Ja, heute bist du aber sehr zielstrebig, das muss ich schon sagen. Also ich möchte mal zitieren, was Frau von der Leyen und Olaf Scholz am Wochenende in einem Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geschrieben haben, nämlich, es handele sich um eine Generationenaufgabe, die jetzt beginnen muss. Das klingt nach Nachhaltigkeitszielen.
Ja, nachhaltig schon. Die Frage ist, für wen? Ob es für im Rahmen eines Völkerrecht agierenden Planeten nachhaltig ist oder im Rahmen von bestimmten Regelungen, die man sich selbst auferlegt und die eigene Interessen letztendlich vertritt. Also das große Problem, was wir haben, dieser Wiederaufbau der Ukraine, das ist ja durchaus nachvollziehbar. Ich halte das auch für vernünftig. Aber es gibt noch mehrere, die da zu Schaden gekommen sind in dieser Interessengemengelage, die wir hier gerade haben. Und das ist längst nicht eben halt nur die Ukraine. Und das sollte man immer noch berücksichtigen.
Also wir kommen nachher noch zu einigen Aussagen aus dem Ausland, sowohl von Medien als auch von Regierungsvertretern, die sich mehr und mehr Sorgen um Deutschland machen. Das wird immer deutlicher. Und das ist ja auch etwas, was innerhalb Deutschlands allmählich mal stattfindet, dass man sich große Sorgen macht, nachdem jetzt mittelständische Unternehmen nacheinander einklappen und wegklappen. Und viele Menschen, die selber betroffen sind, sorgen sich auch um die Zukunft. Aber wie gesagt, da oben bei den Herrschaften Politiker ist das noch nicht so angekommen.
Naja, man darf nicht vergessen, dass dieser Krieg oder diese intraspezifische Aggression ja noch richtig läuft, und zwar massiv. Und das heißt, um einen Wiederaufbau zu vollziehen, bräuchte man erstmal eine Beendigung dieses Konfliktes, der dort stattfindet. Und ich weiß nicht, ob das gerade förderlich ist, wenn Frau von der Leyen zum Beispiel in diesem Blau-Gelb-Dress permanent auftritt und damit natürlich eine Partei ergreift. Und ob das nun gerade sinnvoll ist für eine sogenannte vermeintliche Staatsbundlenkerin, die ja letztendlich offiziell zumindest als demokratische Figur interpretiert wird, auch wenn sie es nicht ist, denn sie ist ja nicht gewählt worden. Auf jeden Fall wird sie so dargestellt. Und wenn sie dann im Rahmen eines laufenden Krieges sich ganz klar solidarisiert nur für eine Seite, selbst wenn sie das jetzt tut im Innern, ist das völlig legitim. Aber dass sie damit noch nach außen auftritt und damit mehr oder weniger allein schon durch die blau-gelbe Farbe, was man ihr da immer wieder ansieht mit den Kostümchen, mit denen sie da rumläuft, dann muss ich ehrlich sagen, kopfschüttelnd, was ist das für ein Affront gegen den Kriegsgegner? Und das trägt überhaupt nicht dazu bei, dass es irgendwie zu einem Frieden kommen könnte.
Der letzte Halbsatz erscheint mir wichtig. Der Frieden wäre wichtig, diplomatische Verhandlungen wären wichtig. Dass es ein Affront gegen Russland ist, es steht außer Frage. Aber jede Aussage steht außer Frage, die aus dem Westen kommt. Die Aussagen der Politiker sind Affronts. Und jeder, der zu Frieden und diplomatischen Verhandlungen aufruft, der bekommt eine Abfuhr. Das ist im Moment ein sehr einseitiges Verhältnis. Frau von der Leyen kann von mir aus anziehen, was sie will. Die hat eine schöne, schlanke Figur, da steht alles. Aber das würde ich hier gar nicht unbedingt problematisieren, sondern die gesamte Haltung, die doch in eine Entwicklung und in eine Richtung geht. Und die ist eben für Europa, übrigens nicht nur für Deutschland, alles andere als förderlich.
Ja, ich stelle mir mal vor, Viktor Orban würde einen Vortrag halten zu irgendeinem Thema und hätte eine Kleidung an, die die russischen Farben widerspiegeln würden. Ich glaube, da wären die Medien wirklich voll. Das heißt, wir erkennen hier, dass sowohl die Medien als auch die gesamte Politik mehr oder weniger immer wieder nur Öl ins Feuer gießt, anstatt zu versuchen, der Klügere gibt ja schließlich nach und der Intelligente versucht ja in die Verhandlungen zu kommen. Und wenn ich das dann sehe, mit welchen Symbolen, mit Kleidung alleine schon, eben halt der Krieg forciert wird, dann ist das außerordentlich kritisch und nicht besonders würdig, in Richtung einer Verhandlung abzuzielen.
Also ab heute geht es bei dem deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum mit Spitzenvertretern beider Länder in Berlin um den Wiederaufbau der Ukraine. Scholz wird die Konferenz gemeinsam mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten Schmyhal eröffnen und morgen soll dann mit Vertretern internationaler Organisationen der Ukraine und NGOs über die Rahmenbedingungen gesprochen werden, heißt es hier. Und Europa, so sagt Frau von der Leyen und so sagt auch Herr Scholz, falle bei der Unterstützung der Ukraine eine besondere Rolle zu, weil das Land auch EU-Beitrittskandidat sei. Wörtlich, der Weg des Wiederaufbaus ist daher auch der Pfad der Ukraine in die Europäische Union. könnte man auch schon wieder als Provokation gegenüber Russland verstehen.
Ja, natürlich. Und damit wird wieder Öl ins Feuer gekippt. Und unterm Strich gesehen ist es auch so, von einem Wiederaufbau zu sprechen. Wie gesagt, muss erstens der Krieg vorbei sein. Zweitens, es suggeriert hier, als wäre die Ukraine vorher ein völlig intaktes Industrieland gewesen, welches jetzt zerstört wurde und wieder aufgebaut wurde oder werden muss. Und wer sich mit der Ukraine beschäftigt und der Ökonomie, der weiß, dass auch längst vor, selbst 2014, die Ukraine bekannt war dafür. Und dann eben halt auch bis vor 2 Jahren übrigens haben die ganzen Massenmedien darüber gesprochen, über die dramatischen Verflechtungen von mafiösen Strukturen beispielsweise, von Schmiergeldern, von Schwarzmärkten und so weiter. Das kam in Panorama, da wurden Sendungen gemacht in ARD und ZDF massenweise über den Zustand. Und wenn ich das jetzt höre, klingt es, als wäre eine lupenreine Demokratie zerstört worden vom Russen und muss jetzt wieder aufgebaut werden. Das ist einfach zu kurz gesprungen. Und diese wirklich verkürzte Darstellung, die etwas stumpfe Darstellungen, das merken Menschen. Und wenn man jetzt vernünftig darüber reden würde und würde sagen, okay, da sind viele Dinge in der Vergangenheit falsch gelaufen, auch in der Ukraine, aber trotzdem müssen wir ihnen helfen, könnte man die Menschen ganz anders erreichen, als wenn man so dieses ganz plumpe Schwarz-Weiß-Bild malt.
Ja, sehr schön. Gut gebrüllt, Löwe. Wir haben vor 3 Tagen dann die Meldung überall gelesen oder eigentlich gar nicht so überall, also nur in den Handelsblatt und so weiter, diesen Mainstream-Medien. Aber das Ausland, das schreibt darüber, zum Beispiel das Portal Zero Hedge, ein freies Portal in den USA. Und die berichten ebenso darüber, dass die EU, so Präsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel, dass die EU der Ukraine im nächsten Jahr 1,5 Milliarden Euro bezahlen will, pro Monat. Und das ist bekannt gegeben worden durch Reuters. Und diese jüngste Zusage hatte am 2. Tag stattgefunden, dieses Gipfeltreffens der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel, wo die ganze Zeit jetzt schon über weitere Unterstützung für die Ukraine beraten wird. Frau von der Leyen schätzt, dass Kiew für den Betrieb des Landes jeden Monat zwischen 3 und 4 Milliarden Euro wörtlich für das Wesentliche benötigt.
Ja. Was hier ganz deutlich werden muss, ist, dass der größte Finanzier der EU-Kasse wiederum Deutschland ist, die ungefähr ein Viertel aller EU-Gelder einzahlen. Das sehen wir in allen anderen Maßnahmen, die zur Hilfe anderer Staaten gemacht werden. Und das ab dem nächsten Jahr. Nun sehen wir, dass Deutschland aber selbst zum Sanierungsfall geworden ist, wenn nicht sogar regelrecht gegen die Wand gefahren wurde. Nicht wird, sondern wurde. Ich bin hier in der Vergangenheit. Und hier selbst mehr oder weniger ein hilfsbedürftiges Land gerade entsteht. Und wenn ich mir vorstelle, dass es heißt, dass es im Februar eventuell sein könnte, dass das Öl und das Gas einfach nicht mehr reichen wird und wir Hunger und Probleme haben und eben halt auch Probleme, was die Erfrierungen anbelangt, dann ist es wirklich ziemlich heikel zu sagen, nehmen wir mal an, es wären 4 Milliarden im Monat, haben Sie gesagt, ne?
1,5 Milliarden,
dann sind das 750.000, dann sind das also 375.000 im Prinzip, die alleine, 375 Millionen, die also beispielsweise davon alleine Deutschland zahlen müsste in die EU-Kasse und das bei einem Land, das am meisten gebeutelt ist von allen europäischen Staaten, das ist Deutschland gewesen im Rahmen dieser Politik, die hier läuft.
Und der ukrainische Präsident Zelensky scheint noch nicht ganz zufrieden zu sein. Er hat in diesem Jahr für sein Land von der EU bislang 19 Milliarden zur Verfügung gestellt bekommen. Und er hat sich auf dem Gipfel an die EU-Staats- und Regierungschefs gewandt und mehrere weitere Forderungen gestellt. Zum Beispiel, er möchte, dass neue starke Sanktionen gegen Russland und den Iran verhängt werden. Zelensky macht Teheran für die Drohnenangriffe Moskaus verantwortlich. Doch gibt es keine eindeutigen Beweise dafür, schreibt Zero Hedge, dass die Iraner Moskau die Waffen verkauft haben. Trotz wiederholter Dementi seitens Russland und auch des Irans verhängten sowohl die EU als auch das Vereinigte Königreich, Die haben übrigens einen neuen Premier, kommen wir auch gleich noch drauf. Diese Woche neue Sanktionen gegen den Iran, weil Russland die Ukraine mit iranischen Drohnen bombardiert haben soll. Ich habe es gerade schon gesagt. Selenskyj hat außerdem die EU aufgefordert, mehr Luft- und Raketenabwehrsysteme zu liefern. Und wie auch hier schon berichtet, hatte Berlin in den letzten Wochen das erste von 4 Iris-T-Luftabwehrsystemen geschickt und Paris hat weitere Flugabwehrsysteme zugesagt. Selenskyj warnte auch davor, dass Moskaus verstärkte Luftangriffe auf die zivile Infrastruktur in der Ukraine, die durch wiederholte ukrainische Terroranschläge und Granatenbeschuss innerhalb Russlands, so sagt das hier das Portal Zero Hedge, provoziert werden, zu einer Flüchtlingskrise in Europa führen werden. Ja, wörtlich sagt Herr Selenskyj, der russische Terror gegen unsere Energieanlagen zielt darauf ab, der Ukraine in diesem Herbst und Winter so viele Probleme wie möglich mit Strom und Wärme zu bereiten, damit so viele Ukrainer wie möglich in ihre Länder fliehen. Und jetzt prüft die EU, wie sie die Ukraine bei der Wiederherstellung der Strom- und Wasserversorgung unterstützen kann. Das hat Frau von der Leyen versprochen.
Also ich habe wirklich Schwierigkeiten im Verständnis. Wir haben eine Europäische Union. Die stärkste Volkswirtschaft ist Deutschland. Der höchste Finanzier, der gerade in einem Zerstörungsprozess, Selbstzerstörungsprozess sich befindet. Ukraine ist ein Staat, der aus der Sowjetunion herausgebrochen ist, irgendwann, und zwar vor Anfang der 90er Jahre. Und eine eher marode Wirtschaft mit ein paar Vorzeigeunternehmen, natürlich, aber bekannt für die Korruption und so weiter in der Vergangenheit. Nochmal, das ist von allen Mainstream-Medien, auch der Bundesrepublik, längst bestätigt worden. Und ich frage mich, welche Eigenwahrnehmung jetzt in Kiew ist. Und ich bezweifle, dass das die Eigenwahrnehmung der Ukrainer ist, sondern eben halt, ich rede jetzt hier von der Regierung, wenn da gefordert wird, als wäre man quasi die führende Einheit der gesamten EU und nicht nur ein EU-Beitrittskandidat wie viele andere, die vielleicht noch Jahrzehnte brauchen, bevor sie dann irgendwann die Möglichkeit in die EU bekommen. Also denken wir an die Türkei und so weiter. Also ich finde das alles ein wenig bedenkenswert, mit welch einer Forschheit hier Forderungen gestellt werden. Aber ich gehe mal davon aus, und das ist das, was ich immer wieder merke, dass diese Forderungen natürlich auch mit einer bestimmten Energie vorher forciert wurden. Und diese Forderungen und diese Forcierungen, die da kommen, die finden wir dann offensichtlich eben halt in externen ausländischen Kräften jenseits des Atlantiks, wo man immer wieder die Handschrift erkennt, die dahinter steht. Und wenn wir darüber sprechen, wie man die ökonomischen Strukturen der EU als Konkurrent der amerikanischen und auch chinesischen Strukturen im Prinzip hier mehr oder weniger nebenbei noch mit eliminiert, dann fängt man an und kann dann eben halt einen Zopf zusammenflechten aus verschiedenen Informationen und dann erkennt man auch ein bisschen mehr, was dahinter stehen kann.
Ja, vielen Dank für diese Ausführungen. So, wir haben also über das Geldausgeben gesprochen. Ich hatte es gerade schon erwähnt, Großbritannien hat einen neuen Premier, das ist Rishi Sunak. Der ist nach vielem Hin und Her und Zurücktreten anderer Kandidaten ist er jetzt gewählt worden. Er arbeitete früher, der Herr Sunak, als Analyst bei Goldman Sachs. Und zusammen mit seiner Frau besitzt er offiziell ein Vermögen von ca. 730 Millionen Pfund und gehört damit zu den 250 reichsten Menschen in Großbritannien. Und damit, ja, das hat hier jemand kommentiert in Telegram, ein ganz normaler Mann aus dem Volk, der sich sicherlich mit großer Hingabe für die Interessen der einfachen Menschen einsetzen wird.
Ja, man hat sich ja schon gefragt, Boris Johnson, dann kam eben halt kurz dieses Intermezzo mit der Dame, wie heißt sie nochmal, die jetzt zurückgetreten ist, Truss ist zurückgetreten und jetzt kommt wieder jemand und man fragte sich schon, als die Truss zurückgetreten ist und das hieß dann, Boris Johnson sollte es wieder werden, ob die nur zwei Personen haben, die das machen könnte und jetzt haben sie noch eine gefunden und siehe da, im Lebenslauf findet man dann die Schlagworte wie BlackRock oder Goldman Sachs, in diesem Fall das Zweitere und da sieht man immer wieder, nach welchen Mustern und Kriterien offenbar die Leute ausgesucht werden. Denn wenn wir uns angucken, den ehemaligen EZB-Präsidenten Draghi, der ja dann italienischer Ministerpräsident wurde, auch der hat eine Karriere eben halt bei Goldman Sachs hinter sich. Und wir sehen, dass hier so eine kleine Runde von Strukturen, von Personengruppen immer wieder dort integriert werden. Und ich frage, was hat das Ganze eigentlich mit Demokratie zu tun?
Wer auf deinem Lieblingsportal unterwegs ist, nämlich dem Forum des WEF, der kann auch erkennen, dass Herr Sunak ein hochrangiges Mitglied des WEF ist. Und damit passt es doch wieder zusammen.
Ja, das stimmt.
Ja, weiß gar nicht, was du hast. Also, wir haben am Wochenende, hatte ich eine kurze Zwischenrufansage gemacht. Darauf möchten wir noch mal hinweisen. Und zwar hat der Verbandspräsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Ruckwitt, gewarnt, angesichts dieser sich ausufernden Energiekrise, dass es zu Engpässen in der Lebensmittelversorgung in Deutschland kommen wird. Nun ist der Verbandspräsident des Deutschen Bauernverbandes der Chef der Bauern. Der müsste also auch wissen, wie die Lage ist. Wir haben hier in den letzten Monaten sehr viel abgebildet, wie dramatisch es zugeht in der Landwirtschaft, im Agrarsektor, durch Kürzungen, Stickstoff, Dünger und so weiter. Die Landwirte können nicht mehr arbeiten, wie sie wollten. Herr Özdemir als Landwirtschaftsminister tut seinen Beitrag dazu, damit es auch wirklich nicht mehr zu Zahlen kommen kann, wie es einstmals für die Versorgung und die Gewährleistung der Versorgung nötig und möglich war. Und Herr Ruckwitt warnte also wörtlich. Er sagt, es hängt davon ab, was die eigene Erzeugung anbelangt, ob wir genug Energie und Stickstoffdünger zur Verfügung haben. Klar ist, haben wir nicht. Sollen wir offenbar auch nicht haben, weil das Landwirtschaftsministerium tatsächlich alles tut im Rahmen des Green Deal, damit die Landwirte nicht in ihre Kraft kommen können und nicht genügend produzieren können. Andreas, er hat dann eine Bemerkung gemacht, die uns beide wirklich erschrocken hat. Er sagt, es gebe global jetzt schon eine angespannte Ernährungslage, womit er vollkommen recht hat. Und dann sagt er wörtlich, es kann niemand wollen, dass wir den Ärmsten der Armen Lebensmittel wegkaufen. Mal abgesehen davon, dass das kein Mensch will, heißt das aber auch zielführend etwas ganz Konkretes.
Also da sind ja ganz viele Informationen und zwar von einer hohen Brisanz drin. Fangen wir hinten an, wenn es heißt nach dem Motto, wir wollen den Armen, den Ärmsten der Armen nichts wegnehmen, dann frage ich mich, in welcher Welt dieser Mann eigentlich lebt. Denn unsere gesamten Jahrzehnte, Jahrhunderte haben wir auf Kosten der dritten Welt gelebt und zurzeit übrigens wieder. Alleine durch die Sanktionen zum Beispiel gegen Russland ist es so, dass wir jetzt das russische Öl über Indien oder sonst etwas kaufen. Das wird dann nur umdeklariert, dann fahren dann eben halt indische Schiffe mit russischem Öl in den stillen Ozean, schalten ihr GPS aus, dass sie nicht mehr navigationsmäßig erfassbar sind und dann kommt ein anderes Schiff dazu und dann wird das russische Öl rübergepumpt in eine arabisches Schiff und dann ist es plötzlich arabisches Öl. Auch das ist also ganz wichtig schon an der Stelle. Und was passiert? Bangladesch beispielsweise oder andere Staaten, die im fernen Osten leben, die haben ein Riesenproblem. Die bekommen nämlich jetzt nichts mehr, keine Energie mehr, haben keinen Strom mehr und geraten in die Verelendung. Also das ist ja wirklich absurd, wenn jemand behauptet, wir dürfen ihnen nichts wegnehmen. Das wäre ja furchtbar. Wir tun es seit Jahrzehnten und seit Jahrzehnten. Wird es von den Leuten übrigens mit initiiert und die davon auch reich geworden sind, die wir heute sehen, unter anderem im World Economic Forum, die sagen, das kann nicht sein, dass dieser Reichtum letztendlich so viel Armut und Elend verursacht. Also das ist ein Paradoxon. Das ist das Erste. Zweitens, wenn es heißt, wir müssen eine eigene Versorgung haben, dann sollte man vielleicht, das haben wir auch schon vor Jahren in diesem Format stabil durch den Wandel gesagt, zum Beispiel die gesamten Gebiete, die agrarmäßig nutzbar sind, wieder intakt setzen. Denken wir an Mecklenburg-Vorpommern, wo unglaublich viele Stilllegungsflächen sind, oder Monsanto-Turbo, genmanipulierte Acker, die man nicht nutzen darf. So, das findet nicht statt. Auch das haben wir sehr oft angemahnt. Drittens, im Weißrussland, Belarus zum Beispiel, werden die Grundstoffe hergestellt, die man braucht für Düngemittel. Und wenn da beispielsweise Sanktionen auf einer solchen Art laufen, die definitiv nicht dazu führen, was man sich wünscht, denn Sanktionen haben niemals zu dem geführt. Es gibt kein einziges Beispiel, wo Sanktionen das sanktionierte Land in die Knie gezwungen hat. Das Gegenteil, das Aggressionspotenzial wurde nur größer. Das funktioniert nicht. Und so kann man wirklich in diesen wenigen Zeilen so viel viel reininterpretieren an Absurditäten oder auch an Paradoxien, dass einem wirklich schwindelig wird.
Ja, danke schön für diese Ausführung. Wir haben hier eine andere Meldung. Die Türkei hatte ja angekündigt, dass, oder Russland hat auch angekündigt, mit der Türkei enger zusammenzuarbeiten. Und Russland hat eben auch bekannt gegeben, dass die Türkei von Russland Gas bekommt und das dann an die EU weiterverkaufen kann. Und hier kommt jetzt gerade eine Meldung, dass die EU die Türkei warnt nach dieser Ankündigung von Gasexporten. Sie warnen vor einer verstärkten Zusammenarbeit mit Russland. Und da heißt es, dass inmitten des Krieges in der Ukraine dies nicht der richtige Zeitpunkt sei, um die Zusammenarbeit mit Russland zu verstärken. Und Erdogan aus der Türkei, der Präsident, der hat diese Vereinbarung mit Russland auch bestätigt gehabt, wonach russisches Gas auf europäischem Boden am Schwarzen Meer in die Türkei gelangen und die Turkstream-Infrastruktur nutzen solle, die Putin zufolge derzeit die zuverlässigste Gaspipeline für den Export ist.
Also aus meiner Sicht lässt sich hier rein interpretieren, dass die Türkei ihren Mitgliedsanwartschaftsstatus für die EU sowieso nicht mehr ernst nimmt. Man hat sie so lange im Prinzip am langen Arm verhungern lassen, dass sie sagen, es ist uns egal. Zweitens, die Türkei strebt eine Mitgliedschaft an in der SCO, das ist die Shanghai Cooperation Organization, und aus diesem Grunde arbeitet sie sehr eng zusammen, sowohl mit China als auch mit Russland. Und das war ja mehr als deutlich, dass diese Kontakte zwischen Erdogan und Putin ganz klar strukturiert sind und sich dann Herr Putin jetzt hingestellt hat und hat gesagt, so, wir werden an Europa überhaupt keine Gase mehr oder irgendwelche Öle verkaufen. Das interessiert uns alles gar nicht mehr, sondern wir haben nur noch einen einzigen Umschlagplatz und das wird die Türkei sein in Zukunft. Das ist natürlich auch eine Reaktion auf diese Nord Stream 1 und 2, die ja immer kurioser sich mittlerweile reindreht in Verworrenheiten und so weiter. Und die klare Transparenz einer wirklichen sauberen Ermittlung, die man eigentlich erwartet bei einem solchen Anschlag gegen die Bevölkerung in der EU, denn die ist ja davon betroffen, weil man durch diese Zerstörung dieser Nord Stream Leitungen natürlich die Versorgung der EU damit irreversibel abgebrochen hat. Es ist ja ein Riesenproblem. Und jetzt sagt Putin so, ich habe schlicht und ergreifend einfach die Nase voll. Ihr könnt, wenn ihr russisches Öl kaufen wollt, russisches Gas gerne kaufen, aber nicht in Russland, sondern in der Türkei. Und das ist unsere Art, Außenstelle, unsere Vertriebsaußenstelle und auch derjenige, der dann die Koordination der Lieferungen regelt. Das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht. Und dass da der Westen natürlich schäumt, ist auch logisch. Und was Putin und auch Erdogan da macht, ist natürlich kein ungefährliches Spiel, weil das auf der anderen Seite natürlich auch den Westen wieder in Gang bringt. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt.
Also auf jeden Fall heißt es zu dieser Meldung, dass der, ich wusste auch nicht, dass es sowas gibt, aber das gibt es, der Erweiterungskommissar Oliver Vaheli am Mittwoch zu einer mehrtägigen Mission nach Ankara reist, um die Fragen mit den türkischen Behörden zu erörtern. EU-Quellen betonen, dass die Sanktionen gegen Russland und die Anpassung an die EU-Politik Eckpfeiler der Beziehungen zu den Partnerländern sind, insbesondere im Fall der Türkei, die sich nicht an die EU-Restriktionen gehalten hat. Nun hat natürlich die Türkei viele Jahre lang gekämpft und wollte Mitglied der EU werden. Und man hat die Türkei ja lange hingehalten und bis heute ist nichts passiert.
Ja, und keiner hat sich dran gehalten. Ich meine, wenn ich mir Ungarn ansehe beispielsweise, die bekommen auch über Serbien russisches Gas weiterhin über dieselbe Line. Läuft das übrigens über diese Turkline? Also das ist nicht wirklich etwas Besonderes. Nicht einmal die ganz normalen EU-Staaten, die die Sanktionen ausgesprochen haben, halten sich heran. Denn sie holen ihr Öl beispielsweise schlicht und ergreifend aus China, was vorher von Russland nach China gebracht wurde und dann teuer von China nach Europa verfrachtet werden muss, was vorher direkt rübergeleitet wurde. Oder eben über Indien, wie ich gerade sagte. Das heißt jetzt wirklich diese Doppelmoral, man weiß, man kommt nicht drum rum und beharrt jetzt rhetorisch auf die Sanktionen, die unmittelbar eingehalten werden müssen. Aber letztendlich umgeht es jeder. Bloß wer es eben halt offener macht, der hat eben Schwierigkeiten.
Die USA sind auch nicht amused darüber. Sie haben in ihren Kontakten mit der Türkei bereits auf diesem Thema bestanden und gewarnt, dass das Land nicht zu einem Zufluchtsort für Geschäfte mit Moskau werden und die westlichen Sanktionen gegen Russland umgehen dürfe. Und die Spannungen, heißt es hier in einer Meldung von MSN, von dem Portal, also Microsoft, die Spannungen zwischen Washington und Ankara haben sich seit Beginn der russischen Invasion wegen der zweideutigen Rolle der türkischen Behörden verschärft. Mitten in der Energiekrise erklärte der türkische Außenminister Cavusoglu, dass die USA die Sanktionen gegen Saudi-Arabien, Venezuela und den Iran aufheben müssten, wenn sie mehr Barrel Öl fördern und die Preise senken wollten. Heißt mit anderen Worten, der Herr Erdogan mischt sich da ganz schön in internationale Geschäfte ein.
Naja, er kriegt jetzt unheimliche Stärke. Wir wissen, dass ja die Inflationsraten in der Türkei relativ groß sind und wir wissen, dass die Wirtschaft an vielen Stellen natürlich nicht gesund ist. Eine schlechte Währung, die zerfällt, ist zwar gut für den Export, aber man verliert dann auch seine Arbeitsplätze. Die guten Mitarbeiter, die man hat beispielsweise, die gehen dann irgendwann, weil sie keine Lust haben, ihr Geld dann in türkische Lira zu bekommen, womit sie dann nachher nur wenig kaufen können. All diese Dinge spielen eine große Rolle. Er bekommt durch diese ganze neue Architektur, nämlich der Abwicklung der russischen Rohstoffe über die Türkei, einen enormen Aufschub. Und jetzt müssen sich natürlich alle irgendwo an die Türkei wenden, weil Russland nun einmal die Rohstoffe hat. Das ist das Hauptproblem. Und die Türkei offenbar in einer direkten Verbindung steht. Und das führt natürlich auch eventuell dazu, dass Türkei diese Maßnahmen nutzt, um viele Unternehmen sogar direkt in die Türkei reinzulocken. Denn viele deutsche Unternehmen suchen natürlich auch einen alternativen Platz auf der Welt, wo sie wieder normal kalkulieren können und planen können, weil die rot-grüne Koalition natürlich jetzt mehr oder weniger die deutsche Wirtschaft komplett in Dutten fährt und niemand mehr kalkulieren kann. Große Konzerne, die sagen einfach, okay, wir hauen ab. Kleine Unternehmen gehen reihenweise pleite. Das sind ja nicht nur die Unternehmen, sondern auch deren Mitarbeiter, die auch als Kaufkraft wegfallen im Binnenmarkt in Deutschland. Und insofern werden viele Unternehmen eine neue Heimat suchen. Und da könnte auch die Türkei jetzt letztendlich da so ein neuer Lichtpunkt sein auf der ökonomischen Ebene. So wird es Erdogan, könnte ich mir vorstellen. Ist nur meine Interpretation, meine Meinung, dass er das so interpretiert.
Naja, also er scheint Rückenwind zu haben, so selbstbewusst, wie er auftritt. Und dass er mit den Maßnahmen der EU nicht einverstanden ist, das wundert einen jetzt nicht. Denn diese Haltung hat er eigentlich schon die ganze Zeit gehabt. Ja, und wenn man sich so die Meldungen ansieht, die veröffentlicht werden, wie jetzt die Wirtschaft in Deutschland, in Österreich tatsächlich den Bach runtergeht. Wir haben gerade die Meldung gehabt von dem Bauernverbandspräsidenten, der warnt, dass die Lebensmittel in Deutschland maximal bis Ende März nächsten Jahres reichen, wenn nicht irgendwie ein Wunder passiert. Und dieses Wunder ist erstmal nicht in Sicht. Also von dem Wunder hat er nicht gesprochen, das ist jetzt meine Interpretation. Aber sinngemäß geht diese Aussage von ihm in dieselbe Richtung. Und er sagt, der Stickstoff fehlt, der Dünger fehlt, die Bauern können nicht arbeiten und die Preise explodieren. Und die Supermarktbosse, die melden sich jetzt auch nacheinander zu Wort. Wir haben schon oft hier eingestellt, welche Produkte aus den Regalen fliegen, weil es Kriege in Preisabsprachen gibt. Und die Frage ist, kommen diese Produkte jemals in die Regale zurück? Eventuell ist dies auch schon dieser Weg, Andreas. Du hattest Informationen schon vor 2 Jahren bekommen, dass eine Auslistung flächendeckend in den Supermärkten stattfinden wird. Und da ging es irgendwie um über 20.000 Artikel, die sich reduzieren. Vielleicht kannst du dazu noch mal was ausführen.
Ja, die 20.000 haben sich bei dir eingeprägt. Es sind immer noch 30.000 gewesen. Fand ich aber ganz interessant, die wir da hatten. Aber sie sollen runtergehen auf 800 bis 2.000 Artikel. Insgesamt gesehen soll das passieren. Und ich glaube auch, dass das passieren wird. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir im nächsten Jahr eben halt diese Problematik vor uns liegen haben. Und wenn er sagt zum Beispiel, dass ein Wunder passieren muss, um das Problem zu lösen.
Hat er nicht gesagt, ich sag das.
Ach, ich dachte, es stand da drin.
Nein, er sagte sinngemäß, dass es darauf hinausläuft, dass es ab März keine neue Produktion mehr gibt.
Gut, also das wäre dann ja ein Wunder. Aber wenn es keine neue Produktion mehr gibt, dann bedeutet das, dass es keine neuen Ernten mehr gibt. Und um diese Lücke, die jetzt schon feststeht im März, ob das jetzt März oder April ist, ist eigentlich sekundär, die wird auf uns zukommen wie das Amen in der Kirche. Und man kann es, selbst wenn man es jetzt versuchen wollte, abzubremsen oder sofort Gegenmaßnahmen einzureichen, dass man es gar nicht mehr hinbekommt, weil die Lücke da ist, weil wir haben einen Trägheitseffekt bei Saat und Ernte. Es dauert nämlich eben halt unheimlich lange, bis das Ganze runtergekommen ist. Und wenn wir jetzt diese Phase eines halben Jahres oder eines Jahres dann vor uns haben, bevor dann eben halt die neue Ernte wieder kommt. Nur vorausgesetzt, dass man es überhaupt wieder in Gang setzen will, dass die Menschen wieder komplett versorgt werden, dann ist diese Phase zu überbrücken. Deshalb reden wir ja auch immer wieder davon, selber vorzusorgen. Selber eben zu sagen, okay, ich habe nicht nur meine Nahrungsmittel dort liegen, sondern ich habe dort auch die Möglichkeit, durch Samen, den ich habe, durch irgendwelche Mischungen, die ich mir an die Seite lege, dann eben halt mich selbst zu versorgen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Prozess.
Ganz genau. Also ich hatte auch am Wochenende euch nochmal eingestellt, die Saatgutboxen, damit ihr vorsorgen könnt. Meine Empfehlung ist immer auch, wenn ihr wohlschmeckende Gemüsefrüchte habt, wie Tomaten oder auch Gurken, dass ihr die Kerne auch selber rausnehmt und die trocknet und dann als Saatgut nehmt. Ihr könnt jetzt zum Beispiel, könnt ihr Knoblauch pflanzen in eure Beete. Und zwar, ihr wisst, ihr nehmt eine Knoblauchknolle, nehmt die einzelnen Zehen, wie man sie nennt, auseinander und die steckt ihr in die Erde, ca. 20 cm tief mit der Spitze nach oben. Und die im Herbst gepflanzten Knoblauche, die haben eine andere Größe als die, die man im Frühjahr setzt. Das nur mal so als kleiner Hinweis. Natürlich wird man von Knoblauch alleine nicht satt, aber es ist ein natürliches Antibiotikum und sehr wichtig. Und wenn die Produktion wirklich so eingeschränkt wird, dann sollte man rechtzeitig anfangen mit dem Anbau und mit dem Pflanzen auch, was jetzt im Herbst noch geht. Man kann jetzt im Herbst noch Gemüsesorten einsehen und pflanzen, auch Salat. Da gibt es auch eben Herbstsaatguten. Gut, Herbstsaatgut. Ja, und wir sehen, ich will da gar nicht so im Einzelnen reingehen, aber Metzgereien machen kettenweise dicht, Bäckereien schließen, weil sie die Energiekosten nicht mehr bezahlen können. Wir haben beim Pleiteticker die Meldung gesehen, dass der letzte Hersteller textiler Bucheinbände in Deutschland pleite ist. Und zwar nach über 150 Jahren, die das Bamberger Unternehmen Calico schon produziert. Und zwar diese schönen, wertvollen textilen Bucheinbände. Die wird es nicht mehr geben. Die haben produziert für Verlage rund um die Welt, heißt es. Aber jetzt im November ist damit Schluss. Der Traditionsbetrieb mit rund 120 Mitarbeitern ist insolvent. Und Grund ist natürlich wie immer die Energiepreise, die Energiekosten. Und während das alles hier vor unseren Augen abläuft, ihr schickt oft Fotos von Filialen, die jetzt einfach zu sind. Große Discounterketten kündigen an, dass sie die Öffnungszeiten verringern. Ja, schreiben einige, das ist doch gar nicht so schlimm, das ist doch gut. Ja, für wen es zeitlich passt, ist es gut. Aber das, was früher als Fortschritt eben eingeführt wurde, längere Öffnungszeiten, damit diejenigen, die länger arbeiten müssen, noch einkaufen gehen können, das ist vorbei. Das heißt, Andreas, man schaut wirklich jetzt mit offenem Auge einer Deindustrialisierung zu.
Ja, offenen Auges. Und das führt natürlich auch zu einer extremen Arbeitslosigkeit. Und insofern reichen natürlich auch kürzere Ladenzeiten. Auch so wird man das da wahrscheinlich interpretieren. Wobei es sinnvoll wäre für die restlichen Menschen, die noch einen Job haben, dass man dann eher die Läden abends dann aufmacht, nämlich dass die nach Feierabend rein können und nicht, dass man die dann eben halt um 5 oder um 6 Uhr abends zumacht. Das bringt ja relativ wenig. Aber abends kann man sie wieder nicht aufmachen, weil man dann ja Strom braucht, weil man dann noch mehr Licht braucht, weil abends wird es ja dunkel. Und hier sehen wir mehr oder weniger auch dieser ganze Irrsinn, in dem wir uns momentan bewegen, wenn nämlich keine Energie mehr mehr da ist, die tatsächlich als Energiemangel zu bezeichnen ist und auf der Basis von Sanktionen beruht, die offenbar nicht wirken.
Ja, und währenddessen wappnen sich jetzt Spezialkräfte der Bundespolizei, um die Durchhaltefähigkeit zu erhöhen, wenn ein Blackout das Land überzieht. Auch hier immer wieder, immer mehr, immer deutlichere Warnungen. Es geht ja auch um die Angriffe auf die kritische Infrastruktur. Jetzt werden da Spezialkräfte der Bundespolizei bereitgestellt. Man fürchtet mögliche Cyberangriffe auf die Stromversorgung. Es ist wohl auch schon in dieser Richtung einiges passiert, immer nur an einzelne Unternehmen, wo die Infrastruktur, die kritische, belastet oder gestört wurde. Und man meint, dass das auch mehr werden wird. Das sagt zumindest der Präsident der Bundespolizeidirektion 11, Olaf Lindner. Er sagt wörtlich, es geht zum Beispiel darum, bei einem etwaigen Cyberangriff auf die Stromversorgung in Berlin möglichst lange handlungsfähig zu bleiben. Denn wenn der Strom ausfällt, funktioniert beispielsweise auch die Zapfsäule an der Tankstelle nicht mehr. Wörtlich, wir haben unsere Reserven noch mal massiv erhöht und für die gesamte Bundespolizei gäbe es jetzt einen Mindeststandard in Sachen Durchhaltefähigkeit. Dazu gehören vor allem, wie es hier heißt, auch Stromaggregate, auch mobile Stromaggregate, die eben überall deponiert werden. Deswegen werden auch diese Stromaggregate, auch diese Ecoflows, Andreas, immer weniger im Moment.
Ja, ich kriege momentan sehr viel Nachfragen in der Beziehung, dass ja so ein Ecoflow momentan nicht mehr zu bekommen ist. Es gibt unheimliche Schwierigkeiten mit den Lieferketten. Und ich hatte gerade gestern erfahren, dass jetzt wohl 3 oder 4 große Container mit Ecoflow-Geräten aller Art jetzt gerade unterwegs sind zum Kopfverlag und dass, wenn die abverkauft sind, Schwierigkeiten bestehen, weitere noch zu ordern. Das heißt, es ist wieder ein Bestand da, wobei ich das Gefühl habe, dass immer mehr Menschen jetzt erkennen, wie wichtig das ist und diejenigen, die so etwas noch nicht haben, jetzt auch nachbestellen. Und derjenige, der jetzt bestellt, hat natürlich den Vorteil, das muss man ganz klar sagen, dass er dann noch eine relative Sicherheit hat, noch eins zu bekommen. Das könnte eben mal anders werden. Es gibt übrigens auch noch Alternativen, das darf man nicht vergessen. Hier sei noch mal darauf hingewiesen, ich habe mich damit beschäftigt, ich habe selbst so einen Hyundai, das ist zum Beispiel auch ein Notstromaggregat, was mit Benzin läuft, der läuft ungefähr 7 Stunden lang, hat eine sehr gute Leistung, der kleine beispielsweise von 4 kW, der größere von 7,4 kW. Und die laufen sehr, sehr leise und sind natürlich auch gerade so in ländlichen Gebieten aus meiner Sicht hervorragend einzusetzen. In einer Stadt würde ich natürlich dann eher so ein Ecoflow bevorzugen, aber auf dem ländlichen Gebiet spielt es nicht die große Rolle, wenn da ein leichter Geräuschpegel irgendwo ist.
Ja, es ist auf jeden Fall wohl auch hier erkennbar, dass es enger wird. Unsere Informationen lauten so, dass in dieser Woche diese Ecoflow-Lieferungen ankommen sollen und dass, ja, nach dem Motto, wer zuerst kommt, mal zuerst, dass die dann auch schnell verschickt werden können. Es gab da wohl eine ganze Zeit jetzt, einige Wochen, eine immer sich hinauszögernde Lieferbarkeit, aber die soll jetzt beendet sein, jedenfalls für einen kurzen Zeitraum. Ja, wir wollen weiterschauen und zwar, wir reden ja die ganze Zeit von einem Green Deal, den die Welt eingeht. Wer das besonders ernst nimmt, das ist die Europäische Union, allen voran Deutschland. Die grüne Politik wird durch den Superminister Habeck, durch seine Kollegen Baerbock und Özdemir und Steffi Lemke als Umweltministerin ordentlich durchgezogen. Die Kosten steigen, der CO2-Fußabdruck wird jetzt überall Bedingungen bei Bestellungen und so weiter, erhöht eben auch dementsprechend den Preis, wenn man den nicht einhalten kann, diesen Standard. Und man hat sich ja auf die Fahne geschrieben, dass die ganze Welt bis 2050 irgendwie klimaneutral sein soll. Es gibt viele Umweltgruppen, Fridays for Future, Luisa Neubauer, Greta Thunberg, alle stehen da an vorderster Front und sagen, eigentlich kann unsere Welt nur noch 10 Jahre überleben. Also damit wären wir rechnerisch übrigens noch nicht bei 2050. Und andernfalls muss die Welt untergehen, wenn da nichts getan wird. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, Andreas, haben wir schon oft drüber gesprochen. Dieser Klimawandel, ist er wirklich menschengemacht? Da gibt es viele Kritiker. Und es muss auch hier eine offene Diskussion stattfinden und die Argumente ordentlich ausgetauscht werden. Ja, und jetzt kommt eine Meldung aus China und die ist wirklich sehr spannend. Express.at hat das mal zusammengefasst. China ist weltweit der größte CO2-Verursacher. Aber China hat jetzt klargemacht, dass es die grüne Energiepolitik nicht mitmacht. Scheint also, Andreas, auch wieder ein weiterer Bagger zu sein, der zwischen Ost und West durchfährt und sagt, wir machen eure Programme nicht mehr mit. Wir hatten ja jetzt gerade den Parteitag der Kommunistischen Partei. Xi ist also auf Lebenszeit jetzt gewählt sozusagen. Er wird der Volksrepublik weiter vorstehen, natürlich auch der Kommunistischen Partei. Offiziell lässt Peking verlauten, die Klimaziele ernst zu nehmen. Bis 2060, sagt China offiziell, wollen sie CO2-neutral werden. Aber man will dem Weg der EU nicht folgen. Im Gegenteil, der weltgrößte CO2-Emittent wird weiterhin fossile Brennstoffe verbrennen. Und mehr noch, für China ist Energiesicherheit jetzt noch wichtiger geworden. Und daher wird die Volksrepublik wieder neue Kohle-, Öl- und Gasvorkommen erschließen.
Naja, es ist schon natürlich ganz klar, dass China hier den Weg strategisch jetzt nutzt und sagt, okay, wenn der Westen gerade dabei ist, sich durch diese Selbstmordaktion, die sie gerade gegen sich fährt, indem sie, das ist das, was mich auch immer so fast stört schon, wir nutzen diesen Begriff CO2-Fußabdruck, genau wie wir von einer mRNA-Impfung sprechen. Weder ist die mRNA eine Impfung, noch ist CO2 ein Schadstoff, sondern ein ganz normaler Stoff, den wir eben halt haben. Natürlich ist es sinnvoll auch, dass man nicht so viel fossile Stoffe verbrennt, einfach nur, um Dinge in Gang zu bringen. Aber das haben wir uns natürlich selbst eingebrockt über die Jahrzehnte der weltweiten Globalisierung und der entsprechenden Transportwege, die wir ständig haben. Naja, und die sagen ganz klar, die Chinesen, die Welt wird definitiv nicht untergehen. Die haben nämlich Wissenschaftler, die auch das Gegenteil sagen, weil der Westen sagt ja immer, die Wissenschaft hat rausbekommen. Und es gibt nicht die Wissenschaft, sondern es sind Wissenschaftler, das mag sein. Aber da muss man sich auch immer fragen, wen gehören die an? Und wenn sie zum IPCC gehören, dann sind sie natürlich auch verpflichtet, diese Meinung zu vertreten. Nämlich diese Meinung, dass CO2 eine menschengemachte Klimaerwärmung verursacht. Und wer das nicht macht, der kann da nicht mehr sein im IPCC. Mit anderen Worten, das ist eine ganz klar fokussierte Organisation in Richtung Klimawandel und Gegenstimmen werden nicht erlaubt. Das ist wichtig.
Manche nennen sie auch Wissenschaftler. Das ist dann bayerisch. Das Portal Express.at schreibt, dass die Reden von Xi bei dem einwöchigen Parteikongress keinen Zweifel gelassen haben. Das Land wird nicht aufhören, fossile Brennstoffe zu verbrennen, solange nicht sicher ist, dass sie von sauberer Energie verlässlich ersetzt werden können. Und das ist natürlich alles in Europa überhaupt nicht möglich, denn da ist den Energieunternehmen kein Freiraum mehr gestattet, die Hände sind gebunden und da geht's anders. Ja, und hier heißt es, dass die Weichenstellung Chinas zu mehr Kohle bereits im Vorjahr sich schon abgezeichnet habe. Da musste China mit weitreichenden Stromausfällen in Fabriken kämpfen. Und das wiederum hat das Wirtschaftswachstum gebremst. Schuld war die Verknappung der Kohle. Und seither liegt Chinas Fokus wieder ganz auf diesem fossilen Brennstoff. Und die Produktion ist in diesem Jahr bereits auf ein Rekordniveau gestiegen. Und der Höhepunkt soll noch bevorstehen, prognostizieren die Beobachter. Zurzeit baut China weiterhin neue Kohle- und Kernkraftwerke und die Kohle feiert somit trotz des Klimapakts von Glasgow ein Comeback. Der große Kohleausstieg, der auf der UN-Klimakonferenz im vergangenen Jahr vereinbart worden war, rückt in weite Ferne.
Ja, was soll man dazu sagen? Das heißt, jedes Land ist natürlich bereit, bei anderen Ländern zu sparen, aber bei sich selbst natürlich nicht. Weil jedes Land ist sich selbst das nächste Land. Auch um die Kraft zu behalten, Einfluss nach außen auszuüben. Bis auf Deutschland. Deutschland ist Vorzeigereiter in der Selbstzerstörung, indem sie sagen, wir geißeln uns als Einzige, bis wir jedwedes Potenzial der Macht und der Kraft verloren haben und selbst also in den Untergang reintreiben, sodass wir keine Chance mehr haben, in irgendeiner Form auf andere Länder noch einzuwirken im Sinne einer nachhaltigen, tatsächlichen ökologischen Sichtweise. Damit entzieht man sich ja selbst dieser eigenen Kraft. Es ist wirklich einfach, aber es wird offenbar trotzdem nicht verstanden.
Ja, Andreas, Thierry Messin, ein Journalist, ein französischer Journalist, der für VoltaireNet schreibt, der hat einen Artikel veröffentlicht, der ein paar interessante Passagen enthält, nämlich die zur Transparenz der Lage in der Ukraine und auch der Welt beitragen können. Und deine Reaktion darauf war, dass du dir das mal näher angeschaut hast. Und ich wollte dich gerne mal bitten, uns zu sagen, was die wesentlichen Elemente dieser Veröffentlichung waren.
Naja, Thierry Messon ist ja auch nicht unumstritten und man muss auch nicht seiner Meinung sein. Und das ist auch bei uns der Fall an vielen Stellen. Aber er hat interessante Gedankengänge. Und im ersten Schritt hat er jetzt gerade wieder relevante Fakten beschrieben. Er ist ja mit arabischem Migrationshintergrund, lebt in Frankreich. Und in der Gemengelage der vielen Mainstream-Presseartikel, da geraten nämlich genau relevante Fakten komplett ins Hintertreffen. Und das macht eben Thierry Messon nicht. Er geht genau dort rein. Egal, ob es richtig ist oder nicht, einfach als Diskussionsgrundlage. Auch wichtig. Also wir sollten hier also wichtig von unwichtig unterscheiden lernen, denn die unwichtigsten Nachrichten reagieren oft die Medienlandschaft. Also wenn Prominente schwanger sind, ist das immer wichtiger, als wenn gerade irgendwo eine Bombe runtergeht. Deutschland, das gerade eine Versorgung mit russischem Gas verloren hat, das ist ja weg, und bestenfalls ein Sechstel davon in Norwegen beziehen kann, versinkt ja vor den Augen der Welt im Krieg der Ukraine. Das muss man mal ganz deutlich sehen und so drückt er es auch aus. Und dabei wird Deutschland immer mehr zum Zentrum übrigens der verdeckten Aktionen der NATO. Das ist die Interpretation von Messon, die eigentlich jetzt gegen Deutschland agiert. Also die NATO agiert gegen Deutschland. Ich hatte auch schon mal die Idee und er bringt und erläutert diese These hier in diesem Bericht.
Also ich möchte auch noch mal betonen, dass Thierry Messon sich traut, über manche Tellerränder hinauszudenken, dass man aber auch nicht alles teilen muss, was wir eben auch nicht tun. Aber er legt den Finger in die Wunden und das sind die Wunden, die vom Mainstream völlig ignoriert werden. Also wir sehen offenbar ja nur den Krieg und haben den großen Konflikt vergessen, in dem der Krieg stattfindet. Darüber hatte Gabriele Krone-Schmalz ja neulich auch einen sehr intelligenten Vortrag gehalten. Wir verstehen offenbar auch nicht, was sich auf dem Schlachtfeld abspielt. Und wir nehmen vielleicht auch nicht ganz richtig wahr, wie sich die Welt neu organisiert und insbesondere, was jetzt mit dem europäischen Kontinent passiert.
Ja, und deshalb ist es so wichtig, auch wenn es manchmal ein bisschen nervig sein sollte, es ist wichtig, die Geschichte immer wieder ein bisschen aufzurollen und zu analysieren. Also die derzeitige kritische Weltlage begann ja quasi mit dem Einzug von Joe Biden im Weißen Haus. Und übrigens mit ihm kamen natürlich auch viele neue Mitarbeiter, die er während seiner Vizepräsidentschaft vorher ja auch schon kennengelernt hatte. Und Messon spricht hier bei diesen Mitarbeitern von den sogenannten Neokonservativen, die Neokons. Diese Gruppierung der Neokons stammt von den von mir ziemlich oft erwähnten auch Straussianern ab. Also man kann ja mal den Begriff der Straussianer eingeben in irgendeine Suchmaschine und wird da fündig, auch unter Wikipedia, ganz normal. Man kann ja erkennen, dass diese Personen der Straussianer und deren Mitarbeiter in allen Gewändern auftreten, ob als sogenannte Demokraten oder auch als Republikaner. Die spielen immer irgendwie eine Rolle im Weißen Haus. Aber kommen wir zurück zur aktuellen Lage. Im November 2021 schickten bestimmte Kräfte Victoria Nuland nach Moskau kennen wir alle. Sie ist sehr bekannt dafür. Wenn es intraspezifische Aggressionen gibt, beispielsweise war Victoria Nuland im Normalfall immer kurz vorher da. Und sie hatte den Auftrag, offenbar in Moskau, die russische Regierung zu motivieren, sich dem sogenannten Westen anzuschließen. Aber da spielte der Kreml eben nicht mit, sondern er schlug dann eine Friedensvereinbarung vor in ihrem Interesse und aus ihrer Perspektive. Und dabei hat Präsident Wladimir Putin die NATO-Osterweiterung deutlich in Frage gestellt, die er als Bedrohung für sein Land empfindet und auch empfand. Und das ist ja nach wie vor. Und in der Folge sahen wir alle eine massive Provokation Russlands durch zum Beispiel Bombardements, die man gemacht hatte, gegen den Donbass, durch die ukrainischen Angriffsdrohungen gegen die Krim, also und die ukrainischen Angriffsdrohungen gegen die Krim. Das war natürlich eine massive Provokation gegen Russland.
Ja, das ist jetzt die russische Seite, die hier dargestellt wird. Und Thierry Messant führt in seinen Artikeln immer wieder auch die russische Perspektive aus, was ja grundsätzlich richtig ist, um eine Sache überhaupt ein bisschen neutraler mal einordnen zu können. Er spricht, und das ist das, was Russland auch öfter äußert, was aber natürlich in den westlichen Medien nicht mehr überhaupt in die Öffentlichkeit geraten kann, weil die russischen Medien verboten sind. Also Russland, so sagt Russland, versucht, die Ukraine zu entnazifizieren. Russland spricht nicht von einem Angriff gegen die Ukraine, sondern von einer Befreiung der ukrainischen Bürger von einer extremistischen Führung, was natürlich logischerweise vom Westen vollkommen anders gesehen wird.
Ja, und das ist das Problem, dass die meisten Menschen natürlich für Geschichten wenig Synapsen haben und das wohl auch sollen. Deshalb sind wohl auch die Geschichtsunterrichtseinheiten in den Schulen für viele so langweilig. Wenn ich mich mit denen unterhalte, dann sagen die immer, ach, das war so langweilig und das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich kann das nachvollziehen, weil Zusammenhänge weniger dargestellt werden, sondern nur Geschichtsdaten gelernt werden, die eigentlich dann wenig Sinn machen, wenn man die Hintergründe nicht versteht dazu. Und deshalb ist es natürlich sehr schwer, aus dieser Perspektive sachlich zu argumentieren, denn auf allen Seiten herrscht mittlerweile nur noch die pure Emotion. Und die Emotion kann man natürlich auch gewissermaßen als Feind der Vernunft bezeichnen. So hat es der Sarrazin mit seinem neuen Buch auch, das hat er so betitelt, die Emotion als Feinde der Vernunft oder so ähnlich. Kommen wir zu unserem Punkt zurück, diesen Straussianern. Und laut Messon ist den Straussianern, die also eine starke auch Macht in USA ausfüllen, ich sag mal, die Ukraine völlig egal. So sieht er das. Und es geht aus Sicht dieser Kräfte in den USA eher um die Schwächung aller Protagonisten, ob Russland, China oder auch Europa, die von USA als Konkurrenten auch angesehen werden, laut Messons Sichtweise. Und es gibt genügend Indizien dafür in Form von schriftlichen Dokumenten für diese These. Paul Wolfowitz zum Beispiel schrieb 1992 ausführlich über diese Ziele dieser Art der Hintergrundregierung. Und Wolfowitz war immerhin von 2005 bis 2007 Präsident der Weltbank. Und zuvor fungierte er als politischer Berater von George W. Bush, sowie natürlich auch als stellvertretender Verteidigungsminister unter Minister Donald Rumsfeld. Also es ist kein unbeschriebenes Blatt, dieser Herr.
Ja, ich stelle mal die Frage, wie heißt das eigentlich grammatikalisch, Andreas? Lass mir kämpfen oder lass mich kämpfen? Ja,
lass andere kämpfen.
Ja, ganz genau. Also so ein bisschen ist das die Strategie oder könnte es sein, wenn man Messin folgen will. Wir stellen diese These hier nicht auf, sondern wir diskutieren sie, um noch mehr Impulse in die ganze Diskussion hineinzubringen. Man könnte ja auch fragen, ob das der Grund war, warum Russland ja eigentlich sehr wenige Truppen nur in die Ukraine geschickt hatte, um militärisch wohl nicht auszubluten. Denn wenn man diese Interpretationen zugrunde legt, dann wäre der Ukraine-Krieg ja bestenfalls nur ein Nebenkriegsschauplatz ganz anderer Ziele.
Ja, ja, und der eigentliche Krieg oder die eigentliche militärische Auseinandersetzung, die könnte natürlich noch bevorstehen, nämlich dann, wenn die USA selbst als aktiver Kriegsteilnehmer auch offiziell eintritt und nicht nur inoffiziell. Okay, also Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, der hat das mal auf den Punkt gebracht, jetzt im Oktober bei der Verteidigung von einigen Freiwilligen. Vereidigung natürlich, nicht Verteidigung. Er hat gesagt, wer glaubt, dass dieser Krieg in russisch-ukrainischen Verhandlungen enden wird, lebt nicht in dieser Welt. Die Realität sieht anders aus. Also ihm zufolge kann nur eine US-amerikanische Verhandlung dem ein Ende setzen. Und Meyssan wird da noch deutlicher. Im Gegensatz zu dem, was manche behaupten, geht es nicht darum, die russische Wirtschaft zu ruinieren durch die Sanktionen, die ja doch andere Kunden hat und eigentlich aufblüht wie längst nicht mehr, sondern die eigentliche ruinöse Ansage dient der deutschen Industrie, die nicht mehr ohne das Gas auskommen kann. Das ist natürlich eine harte These, die er hier rausspricht, aber wir werden mal sehen.
Das ist das, was immer wieder auffällt, dass aus dem Ausland Hinweise auf Deutschland kommen und dass im Ausland viel mehr über die Zustände derzeit in Deutschland berichtet wird, über den Zusammenbruch ganzer Sparten, der energieintensiven Unternehmen, des Mittelstandes. Darüber wird berichtet, explizit von Deutschland. Es wird aber in den Mainstream-Medien nicht berichtet, dass in den Auslandsmedien über Deutschland berichtet wird, sodass viele immer noch glauben, alles ist in Ordnung. Die Frage ist, Andreas, warum der Westen die konkreten Vorwürfe nicht einfach sachlich fundiert entkräften kann. Vor allem eben in den Medien. Wir hören nichts, wir lesen nichts, außer dass nur alles Propaganda ist, was im Raum steht. Interessant ist, dass die russischen Medien, die sich an ein westliches Publikum richten, von den Demokratien, den sogenannten hier im Westen, verboten wurden. Im Februar, ich glaube, es war im Februar oder März, also mit Beginn des Krieges wurden die verboten. Und dazu gehören natürlich auch Interpretationen der Resolution 2202 des UN-Sicherheitsrats durch das russische Militär.
Ja, das finde ich zum Beispiel sehr beeindruckend. Das ist nämlich wirklich so, dass in dieser Resolution 2202, das 22 steht nicht für das Jahr, sondern diese Resolution ist aus dem Jahr 2015. Und damals rief der Rat der UN alle Parteien auf, und zwar in Minsk, in Belarus, also in Weißrussland, dass das angenommene Maßnahmenpaket zur Umsetzung der Minsker Vereinbarung vollständig umzusetzen sind. Und diese Erklärung wurde von den Staatschefs der Russischen Föderation, der Ukraine, von Frankreich und Deutschland sehr begrüßt und initiiert gewissermaßen. Die UN führt hier ganz konkret aus, dass ein sofortiger Waffenstillstand zwischen der Ukraine und den Regionen um Donetsk und Luhansk bestehen muss. Außerdem war eine Sicherheitszone im Grenzgebiet ganz klar vereinbart. Ja, und in Deutschland ist das Zitieren dieser Resolution und das Teilen der russischen Interpretation dieser Resolution quasi mit Propaganda gleichgesetzt. Und damit versenkt der Westen letztlich seine eigenen Institutionen, nämlich die UN, wenn es ihnen nicht in den Kram passt. Und das ist natürlich wirklich tragisch, denn dieser Vertrag von Minsk, dieser Waffenstillstand, wurde definitiv einseitig nicht eingehalten. Und das unter Ankündigung, der Kiewer Politik. Das ist leider so. Und die Daten liegen ja alle vor.
Ja, danke schön für diese Ausführung, Andreas. Da sind interessante Gedankengänge dabei. Ich würde mir so wünschen, dass man offen über die Dinge diskutieren kann. Man muss ja nicht Partei ergreifen. Versuchen wir auch, hier immer wieder neutral daran zu gehen. Aber vor allem für Deutschland ist es offenbar schwer möglich geworden, eigene Entscheidungen, eigene Berichterstattungen zu diesen Themen zu veröffentlichen, ohne sich dabei, sagen wir mal, verdächtig zu machen. Selbst wenn es darum geht, die Hintergründe zu beleuchten und zu hinterfragen, im natürlich eigenen Interesse.
Ja, also ich mag auch diese Begrifflichkeit nicht Putin-Versteher oder sonst etwas, weil das bringt uns nicht weiter. Wir müssen einfach sehen, dass wir im Moment in der westlichen Medienwelt einen Haltungsjournalismus haben. Und wenn ich mir dann ansehe, beispielsweise die großen Boulevardblätter, es ist eine solche Art und Weise, wie da umgegangen wird, die ich nicht gutheißen kann, weil sie definitiv nicht dem Frieden dient. Darum geht es mir. Der russische Bürger und der ukrainische Bürger sind Menschen, die leiden, massiv leiden. Und die ganzen Peripherieländer werden auch immer mehr leiden. Es geht nicht nur um die Frage, dass alte Männer den Krieg erklären und junge Menschen ihr Leben verlieren. Das ist genau das, worum es geht. Und dass man diese Dinge nicht hinterfragen kann, ist natürlich eine Frage, gerade jetzt auch in Deutschland, der Souveränität. Und die kommt ja auch immer mehr hoch. Die Frau, der Mann von der Frau Wagenknecht zum Beispiel, der Ex-Mann, der ist da ja in einer ziemlich aktiven Situation unterwegs und das halte ich auch für kritisch. Aber es ist eben wichtig, dass diese Themen natürlich immer mehr Volumen bekommen und Kraft bekommen, wenn diese Diskussionen eben nicht stattfinden dürfen. Und sehen wir allein, dass die Bundesregierung zum Beispiel kein Recht hat, die US-Militärstützpunkte, zum Beispiel Rammstein, die sind exterritorial, zum Beispiel bei ihren Aktivitäten einzuschränken oder in irgendeiner Form auch nur zu gängeln oder in irgendeiner Form zu regeln. Und das sind alles Dinge, die natürlich schwierig sind. Und das wird noch eine gewisse Zeit dauern, bis man alle diese Thesen offen darstellen kann, um sie dann ergebnisoffen zu diskutieren. Darum geht es uns, um den Frieden. Und dazu müssen alle Aussagen erlaubt sein. Und man muss dann auch das Recht haben, sie zu widerlegen. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn ich nichts sagen darf, braucht man nichts widerlegen. Und das funktioniert auf allen Seiten nicht. Und das ist dann dieser Propagandastatus, unter dem die Menschen leiden. Und es wird nicht besser, wenn das nicht langsam aufgebrochen wird.
Wir kommen zur nächsten Meldung. Und zwar hat sich der vor 4 Monaten gewählte sozialistische Präsident Kolumbiens, Gustavo Petro, zu Wort gemeldet. Und er hat eine scharfe Rede geführt gegen die USA, gegen die Geldpolitik sowie gegen Europas Kriegspolitik. Also ihr merkt an den Meldungen, dass das gesamte Ausland oder große Teile des Auslands aufmerksam werden und eben erkennen, dass diese doch einseitig geführte Politik nicht zum Vorteil vieler Länder führt. Und er machte konkret die US-Politik für die nahezu unvermeidliche schwere Wirtschaftskrise verantwortlich, die eben nicht nur Kolumbien, sondern nahezu die gesamte Welt erfassen dürfte, sagt er. Und diese zentralen Aussagen wurden auf der Webseite des kolumbianischen Nachrichtenmagazins Semana aufbereitet. Der Staatschef Kolumbiens hat seine eigene Bevölkerung auf schwere Zeiten eingeschworen. Und zwar angesichts der Rezession, die auch unvermeidbar ist. Und er sieht schwere wirtschaftliche und soziale Gewitterwolken über dem Land aufziehen. Die Folgeschäden der amerikanischen Finanzpolitik seien enorm. Die Vereinigten Staaten, sagt er wörtlich, ruinieren praktisch alle Volkswirtschaften der Welt. Die deutsche Wirtschaft ist zerstört. Also auch von da, von Kolumbien aus, schaut man auf Deutschland. Die Russen, die Ukrainer, alle sind betroffen, sagt Pietro. Und er versucht eben auch, nicht Partei zu ergreifen, was die Ursachen angeht, was den Krieg angeht, sondern er spricht hier über die westliche Kriegspolitik. Und er sagt, die Zukunft Europas, die sieht besonders düster aus, wobei er die Probleme als überwiegend hausgemacht einschätzt. Wörtlich, die Europäer haben einen Krieg auf ihrem eigenen Kontinent entfesselt, der in erster Linie ein Krieg um Gas und Energie ist. Und nach diesem Krieg bricht die europäische Wirtschaft zusammen. Das mächtige Deutschland gerät in die Rezession und wer hätte es gedacht, England, die einstige Kolonialmacht des British Empire, versinkt in einer tiefen Wirtschaftskrise.
Ja, das sind die Probleme von Machtkonzentration. Wir sehen ja, das muss man auch mal als Gegenstück sagen, dass China zum Beispiel ganz viele Gelder in andere Länder investiert, auch Südamerika, Afrika und so weiter, Sri Lanka große Häfen aufkauft und damit Deutschland zum Beispiel den Hamburger Hafen momentan aufkauft und damit natürlich auch extrem viel Machteinfluss hat und damit auch die Wirtschaft jeweils zerstören kann, wenn sie nicht in die eigene in den eigenen Patriotismus nicht reinpasst. Und das ist wirklich eine ganz wichtige Sache. Das ist also nicht nur ein amerikanisches Phänomen, sondern das sind die Phänomene, die wir haben bei zu hohen Machtkonzentrationen, ob das das alte Rom war oder jetzt USA oder eben halt auch China und Indien, die sich momentan neu in einer Machtspirale wieder formieren. Also auch das muss man eben halt so sehen, dass wir erkennen, Regionalität ist das Entscheidende, weg von der Globalisierung. Und ja, ich glaube, das ist die eigentliche Ursache und da findet man auch die Lösung.
Ja, der Präsident Kolumbiens spricht über die Wirtschaft von ganz Lateinamerika und er sagt, diese ganze Wirtschaft in Lateinamerika muss jetzt ungerechtfertigte Schäden davon tragen, weil in den Vereinigten Staaten Entscheidungen getroffen werden, manchmal ohne darüber nachzudenken, was durch die Maßnahmen geschehen wird. Und er sagt, wir unterliegen hier Machtinteressen, die nicht das Wohl des einfachen Arbeitnehmers, sondern den Eigentümer des globalen Finanzsystems im Blick haben, wo wir wieder da wären, was du gerade ausgeführt hast. Und er macht zum Vorwurf, dass die Währungen alle fallen, nicht nur der kolumbianische Peso. Und Petro beklagt auch, dass Kolumbien de facto von den USA um seine Rohstoffreichtümer bestohlen werde. Die Dollars, sagt er wörtlich, die in Kolumbien aufgebaut werden, die durch den Export von Kohle und Öl nach Kolumbien gekommen sind, die gehen weg und beides sei aber öffentliches Eigentum der Nation.
Richtig. Und jetzt muss man eben halt immer fragen, wo liegen die Ursachen dafür? Wir hatten gestern Abend darüber gesprochen, wenn wir zum Beispiel uns unterhalten über eine geopolitische Situation in einem bestimmten Zeitraum, 1968, 1820, wann auch immer, und wir reden darüber, dann ist das Erste, was ich versuche, mir deutlich zu machen, wie hoch ist die Geldmenge zu der Zeit? Wie war die Geldmenge ausgelegt? War sie unterlegt mit Edelmetallen oder nicht? War es ein Fiat-Money oder nicht? Wie entsteht das Ganze? Und wie sind die Verteilungsstrukturen gewesen? Und erst wenn ich dann weiß, beispielsweise, wie Außenhandelsüberschüsse oder eben halt Defizite zu bewerten sind, erst dann kann ich anfangen, diese Zusammenhänge zu beurteilen. Denn bei all diesen Argumentationen ist immer eins, was oft unter den Tisch fällt, das sind die eigentlichen architektonischen Grundlagen, das Fundament, durch das wir immer durchsehen, das ist diese Nebeldecke des Geldsystems, um dann zu erkennen, was sind eigentlich die tatsächlichen Hintergründe. Ökonomische, geldmengenpolitische, religiöse Geschichte besteht aus ganz vielen Themen und das, was er hier macht, ist eine Beschreibung aus seiner politischen Sicht. Und die ist nachvollziehbar, aber man kann natürlich da auch noch wesentlich mehr zu sagen. Und in diesem Fall ist es die Dollar-Leitwährung, die auf 1944 auf das Bretton Woods-Abkommen zurückgeht, um das Ganze dann zu analysieren.
Andreas, ein weiteres Thema, nicht nur betreffend die USA, uns auch hier in Kanada, sondern vor allem auch die Europäische Union, ist eine zunehmende Dieselknappheit. Nicht nur AdBlue, wir werden heute noch ein Video wahrscheinlich veröffentlichen. Du hast ein Interview geführt mit jemandem, der sich mit dem AdBlue auskennt. Und vielleicht noch mal eine kurze Zusammenfassung von dir, denn es hatte ja in der Financial Times International der Chef der Logistikvereinigung BGL, also der Chef praktisch für über 700.000 LKW in Deutschland, Dirk Engelhardt, der hatte in dieser Financial Times gewarnt und hat gesagt, ja, die werden jetzt dann nicht mehr fahren können, diese LKW, weil wir kein AdBlue mehr haben wegen Pisteritz, dort wurde das AdBlue hergestellt, die sind zu energieintensiv, die können nichts mehr produzieren, also haben wir keine Lebensmittelversorgung mehr.
Ja, das war genau die Situation und ich war erschrocken darüber, dass es hieß, dass eine Dieselmaschine ohne AdBlue nicht laufen könnte. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich jetzt hier eine hochqualifizierte Meinung haben? Und dann habe ich Professor Maximilian Ruppert angerufen und habe ihn darum gebeten, ob er mir dazu Stellung nehmen kann. Er ist Professor für Ingenieurwissenschaften und dann habe ich ihn mit den Fragen in einem spontanen Video konfrontiert. Das wird heute noch im Laufe des Tages rauskommen. Und da habe ich ihn erstmal gefragt, was ist AdBlue überhaupt? Das klingt ja so nach einem hochkomplexen chemischen Geheimformel-Struktursalat, den man da mühsam aufgebaut hat. Und er sagt, das ist eine ganz simple Kiste, die da läuft. Das ist auf zwei DIN A4 Seiten einfach beschrieben, ohne große wissenschaftliche Kenntnisse. Das ist nämlich ganz normal Harnstoff. Harnstoff kennen wir. Wir scheiden es zum Beispiel aus. Er sagt auch ganz deutlich, es lohnt jetzt nicht, in den Tank zu pieseln. Das macht jetzt wenig Sinn, denn die Geräte, die reagieren da schon sehr sehr, sehr empfindlich. Aber er hat eben gesagt, diesen Harnstoff kann man bei Amazon kaufen, kostet ein Kilo, glaube ich, 18 Euro. Und er hat zum Beispiel erklärt, dieser Harnstoff wird dann gemischt mit destilliertem Wasser. Das kann man selbst herstellen mit einem normalen Dampfkessel und einem Schlauch. Und dann destilliert man das Wasser. Und dann könnte man sich dieses AdBlue selbst herstellen. Und er sagte, er kam nach erster Hochrechnung auf 25 Euro für einen 25-Liter-Kanister AdBlue, den man sich selbst herstellen könnte. Wahrscheinlich sogar noch billiger, inklusive dem Kanister. Das war auch schon mit drin. Also fand ich schon ganz spannend. Und wichtig war für mich vor allem eines. Es haben auch die Supermarktketten Alarm geschlagen, haben gesagt, es werden bald keine Lkw mehr fahren. Und Herr Engelhardt, das ist dieser Chef von dem BGL, dieses Bundesverbandes für Logistik und Güterverkehr, der hat gesagt, die LKWs können ohne AdBlue nicht fahren. Und daraufhin sagt Max Ruppert ganz deutlich, das ist völliger Quatsch. Natürlich fahren die auch ohne AdBlue. Man kann durch einfache Mausklicks dieses Ding rausprogrammieren, dass dann eben halt, wenn dieses AdBlue als Flüssigkeit leer ist, der Motor nicht automatisch gestoppt wird und man ihn nicht wieder neu starten kann. Diese Dinge erklären wir in einer Form der Einfachheit, damit die Leute einen Hintergrund dazu erfahren, weil es steht da im Raum, dass Supermärkte mit Nahrungsmitteln nicht mehr beliefert werden können. Das heißt also, hier ist das Thema Hunger, welches hier schon wieder mit rein als Angstfaktor mit reingebaut wird, so eine Hungerbooster. Und das ist natürlich dann wirklich absurd. Diese Dinge lassen sich ganz schnell lösen und regeln. Und ich fand das sehr wichtig, dass wir das gemacht haben. Und das kommt nachher raus, sehr spannend.
Vielleicht baut man deswegen auch schon vor, vielleicht rechnet man damit, dass Wissenschaftler Gegenrede halten werden und sagen werden, es geht auch anders. Also ich kann es technisch nicht einordnen, aber wenn dieser Wissenschaftler sagt, das geht, und wir haben ja viele Zuschriften bekommen, auch von unseren Lesern hier, die zum Beispiel auch bekannt gegeben haben, dass man da auch elektronisch irgendwas abschalten kann, dass es dann auch geht.
Naja, interessant ist, dass das kommt vor allem von dem Professor Dirk Engelhardt. Und dieser Mann, den kennen wir, weil wir gesprochen haben über die Operation Sunrise in bestimmten Rescue-Teams, die also vom Bund mit vielen zur Hilfenahme externer Unternehmen wie EY, IFO-Institut, Deloitte und wie die alle heißen. Und da spielt auch der Name Engelhardt immer wieder eine Rolle. Also diese etwas aufgeregte Art, damit konnte keiner rechnen, jetzt ist AdBlue alle und jetzt können die LKWs eventuell nicht mehr fahren, kommt sehr überraschend genau aus seinem berufenen Munde, denn das wurde bereits schon vor einem Jahr in den internen Zirkel, wo er mit dabei war, alles diskutiert.
Ja, und jetzt gibt's halt eben eine Warnung von Analysten und die warnen vor Dieselknappheit in Deutschland, in Europa, in USA, in Kanada. Wir waren neulich unterwegs, da hat der Diesel pro Liter hier $2,55 gekostet.
25 waren das
nicht. Nee, bei mir 55. Und das sind schon Alarmzeichen. Und hier heißt es in einem Beitrag der Deutschen Wirtschaftsnachrichten, Deutschland und Europa drohen nach Ansicht zahlreicher Analysten Versorgungsengpässe bei Treibstoffen im anstehenden Winter, vor allem eben Diesel könnte knapp werden. Und was wird als Grund angegeben? Die zunehmenden Ungleichgewichte in den weltweiten Diesellieferketten. Das sei der Hauptgrund für diese destruktiven Prognosen, denn einer nach wie vor robusten Nachfrage stehen eine sinkende Ölförderung sowie ungenügende Raffineriekapazitäten in Europa und Nordamerika gegenüber. Und wir haben es ja auch in Frankreich erlebt, da gibt es wochenlange Streiks an den französischen Raffinerien und die haben rund die Hälfte der Raffineriekapazitäten des Landes stillgelegt. Das alles hat dazu geführt, dass die Treibstoffreserven in ganz Europa auf einen niedrigen Stand gesunken sind und derzeit eine Unterversorgung auf dem Kontinent herrscht. Und es nutzt nichts. Es werden trotzdem eben auch weiter Sanktionen erhoben. Es heißt hier, dass die Situation auf dem europäischen Dieselmarkt nochmal sich zuspitzen wird im Dezember. Dann nämlich tritt das von der Europäischen Union beschlossene Importverbot für russisches Rohöl und die Treibstoffe in Kraft. Und die Auswirkungen des Wegfalls der daraus in den Raffinerien Europas hergestellten Dieselkraftstoffe können tendenziell gar nicht überschätzt werden, denn noch immer beziehen die EU-Staaten rund ein Drittel ihres Diesels aus Russland.
Ja, was sollen wir dazu sagen? Das passt natürlich ins gesamte Bild und das entspricht ja auch der Gasproblematik und all den Dingen, die wir hören. Aber da wir sowieso bald Getreideprobleme bekommen, weil nämlich gar keine Düngemittel mehr da sind, weil die Rohstoffe dazu fehlen, die wiederum auf Sanktionen zurückzuführen sind, ja, da baut man natürlich an allen Kanten vor. Und alles, was hier diskutiert und aufgebaut wird, dient natürlich der Verwirrung, sodass irgendwann der Normalbürger sagt, ich komme da nicht mehr mit, ich versuche jetzt irgendwie noch zu überleben. Und das Ganze in Verbindung mit der Reduktion der angebotenen Güter, die es nur noch gibt, weil irgendwann kommt der Punkt, wo die Leute sagen, ich will jetzt nur noch satt werden und brauche dann auch keine Pringle-Chips mehr und auch keine Mars oder Snickers mehr oder Cola, sondern Wasser und Brot. Man gewöhnt sich irgendwann dran, dass man irgendwann nur noch das will, was man zum Überleben braucht. Hier werden Menschen aus meiner Sicht weichgekocht durch mediale Behandlung.
Ja, eben nicht nur durch mediale, sondern durch Maßnahmen, die das Leben eben anders gestalten, als wir es bislang in dieser hochgelobten, zivilisierten Gesellschaft gewöhnt waren. Das hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht. Man kann den Spruch von Robert Habeck, dem Superminister, gar nicht oft genug wiederholen, als er zum Amtsantritt gesagt hat, das Antlitz des Landes wird sich verändern. Er hat übrigens nicht gesagt, das Antlitz unseres Landes, sondern das Antlitz des Landes. Er hat das schon schön distanziert geäußert, als habe er persönlich mit diesem Land gar nichts zu tun.
Nee, er hat ja auch eine extreme Distanz zu seinem Land. Er kann mit dem Begriff Vaterlandsliebe und Vaterland überhaupt nichts anfangen, weil das sind für ihn irgendwelche nationalistischen Parolen. Aber dass man mit der Heimatliebe auch einfach nur etwas Wunderbares verbindet, ohne damit gleichzeitig die Heimatliebe anderer mit zu diffamieren. Das schwingt immer so mit. Wenn ich sage, ich liebe meine Heimat, dann bedeutet das doch nicht, dass ich die Heimat der anderen missachte. Das wird ja immer so als Mitschwingung reingebaut. Und wenn er sagt, er kann damit nichts anfangen, dann kennen wir das. Wir kennen es von Roth und all diese Leute, Deutschland, du mieses Stück Scheiße und was wir dort alles hören. Frau Roth, die Kulissenschieberin, glaube ich, die ist jetzt, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass diese Verachtung des eigenen Landes und dieser Hass irgendwo, dieser Eigenhass, der da mitschwingt, der für mich schon fast krankhafte Züge angenommen hat, da wundert einen nicht, dass da sowas bei rauskommt.
Ja, die ist irgendwie für Kultur im Bundestag zuständig, die Frau Roth. Aber wir haben oft darüber gesprochen, dass wir uns in einer besonderen Zeit befinden. Rüstet euch und erschrecket, heißt es bei Jesaja, Jesaja 8, Altes Testament. Rüstet euch und erschrecket. Das heißt, wir fallen derzeit und schon eine ganze Weile, jetzt fast 3 Jahre, von einer Ohnmacht in die andere. Und wenn Propheten vor tausenden Jahren schon gekündet haben, dass die Welt noch niemals in einem derartig desolaten Zustand gewesen ist, wie zum Zeit dieses in der Bibel genannten jüngsten Gerichtes, dann wundert uns das ja gar nicht, dass das alles passieren muss. Und unsere Empfehlung ist immer wieder, denn das ist es, wie wir durch diese Zeit gut durchkommen. Auch wir sind hier immer mehr betroffen. Ich möchte das ruhig immer auch mal wiederholen. Es ist auch hier manches nicht mehr so einfach. Aber wir alle wissen, dass es sein muss, dass wir durch dieses enge Nadelöhr hindurchkommen können, wenn wir im Gottvertrauen bleiben. Und nicht aufgeben, uns nicht von Angst und Panik runterziehen lassen, nicht dieses destruktive, beschwerte morphogenetische Feld mitnähren von Angst und Sorge und Furcht, sondern aufrecht durch diese Zeit gehen mit dem Blick nach oben, mit dem Vertrauen, mit der Zusammenarbeit auch. Da gibt es eine Menge Helfer in der geistigen Welt, in der wesenhaften Welt. mit denen können wir uns verbinden. Ich möchte auf die drei Bände im Lichte der Wahrheit hinweisen, die wir hier immer wieder einstellen, wo diese Zeit genau beschrieben wird und wo uns eben auch erläutert wird, wie die Schöpfungsgesetze wirklich funktionieren, was wir Menschen über tausende Jahre oft ausgespart haben und nicht wahrnehmen wollten.
Ein schönes Schlusswort, was du hier gebracht hast. Genauso sehe ich das auch. Und aus diesem Grunde bleiben wir auch guter Dinge. Und wir sehen das, was wir hier als Problem sehen, auch gleichzeitig als Lösung anerkennen. Denn diese Lösung ist wirklich wichtig und ohne einen Umbruch kann es nicht stattfinden, egal wie er sich uns zeigt. Und ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg, trotz alledem.
Es ist die Reinigung. Die Reinigung des Dunklen. Das Dunkle wird jetzt sozusagen rausgedrückt und viel Neues, Gutes baut sich ja schon auf. Und lass uns einfach im Vertrauen bleiben und das Gute nähren und aufbauen. Bis später zum Abendgebet.
Alles Liebe und bis dann. Ciao, ciao.